Ja, auch noch ganz herzliche Grüße von der Bibelgemeinde Oberberg, zu der wir jetzt seit September gehören dürfen. Die Brüder haben auch liebe Grüße aufgetragen, das hatte ich vorhin vergessen, will ich aber hier mit nachtragen. Ja, Gemeinde, das Haus Gottes, Gemeinde ist das, was Gott heute baut, oder Jesus Christus, genauer gesagt, denn er hat ja gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Man kann Häuser bauen. Die Schwaben sagen, schaffe Häuslebauer. Ja. Man kann Aktien kaufen und anlegen. Man kann vieles im Leben bauen. Aber das wird alles vergehen. Alles. Das Geld kann im Nu verschwinden. Ich weiß von einem Glaubensbruder, der hat 200.000 Euro angelegt in einer vermeintlich christlichen Anlagegesellschaft. Alles weg. Alles weg. Wo stecken wir unser Geld rein? Wo stecken wir unsere Energie, unsere Zeit rein? Ich kann es sagen, aus Erfahrung, das Beste ist, weil es das Wort so sagt, in die Gemeinde Gottes. Da muss unser Herz drin sein. Da muss es pulsieren. Dann wird Jesus uns sagen können, am Preisgericht, gut getan, treuer Knecht. Ich glaube, dass wir oft daran irre gehen im Leben, dass wir die Prioritäten hier nicht von der Bibel klar sortieren. Und es ist jetzt nicht entscheidend, was ich heute Morgen meine, sondern entscheidend ist nur, was Jesus meint, was er sagt und was er verkündigt. Ich möchte bitten, dass wir uns nochmal erheben. Ich glaube, das tut uns gut. Und ich möchte den Schrifttext lesen, der heute Grundlage der Predigt ist. Er steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 6, die Verse 1 bis 7 möchte ich lesen. Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Soweit. Wir nehmen Platz und ich möchte noch einmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, das ist dein Wort, das du gesagt hast durch Lukas, den geliebten Arzt, der uns das so ans Herz legen will. Auch heute Morgen durch den Heiligen Geist bitten wir dich, schließ uns dein Wort auf, dass wir es verstehen und dass wir es tun. Zu deiner Ehre und zu unserem Segen. Amen. Ich möchte diese Verse überschreiben mit dem Titel Gemeinde wächst, wenn wir dienen. Gemeinde wächst, wenn wir dienen. Und ich sehe in dem Text vier Hauptpunkte. Ich möchte sie einfach kurz nennen. Gemeindewachstum kann zu ernsten Problemen führen, denn der Text beginnt mit einem großen Problem. Vers 1. Das zweite: Gemeindeleiter sollen durch Diener entlastet werden. Das ist die Lösung, lesen wir als ein Weg Richtung Lösung, Verse 2 bis 4. Verse 5 bis 6, Gemeindeglieder sollen als Diener bereitstehen. Und schließlich, viertens, Gemeindewachstum kann beständig weitergehen. Gemeindewachstum kann beständig weitergehen, Vers 7. Also, Gemeinde wächst, wenn wir dienen. Und jetzt ist die Frage natürlich, bin ich überhaupt ein Kind Gottes? Gehöre ich überhaupt zur Gemeinde? In der Gemeinde sollen nur dienen, die auch Christen sind, die bekehrte Christen sind, die Jesus nicht nur ihren Herrn nennen, sondern mit ihm im Alltag leben. Perfekt sind wir da nie, aber das muss ja klar sein, denn wenn ich mich bekehre, dann geschieht ja ein Herrschaftswechsel. Mein Ego hat das Sagen nicht mehr. Jesus hat das Sagen, dass da immer wieder auch alte Dinge mit reinschwingen, dass ich wieder in alte Gewohnheiten zurückfallen kann. Ja, aber grundsätzlich geht es darum, dass ich lerne zu leben, dass Jesus mein Herr ist und dass ich auch ein Sklave Christi bin, ein Knecht, ein Sklave. Und ihm diene. Und das ist eine Freude, dass man Jesus dienen darf und dass er uns gebraucht in unserer Schwachheit. Aber er hat uns ja befähigt mit Gaben durch den Heiligen Geist. Und jeder hat eine Gabe. Und diese Gaben gilt es einzusetzen zum Aufbau der Gemeinde. Und so hat Gott sich das gedacht, dass die Gemeinde dann durch die von ihm gegebenen Gaben, die eingesetzt werden, auch stärkt, gestärkt wird, auferbaut wird und zugerüstet wird. Der Text hier gibt Einblick in eine große Gemeinde. Tausende waren zum Glauben gekommen, circa 7000 Christen, wenn man die Zahlen zusammenrechnet, Kapitel 4, Vers 4. Und so waren die Aufgaben enorm. Dienen war angesagt. Und das taten die Apostel. Sie dienten. Das haben sie von Jesus Christus gelernt, übrigens. Sein Vorbild prägte sie und gab ihnen den nötigen Schliff. Bedenken wir, wie schnell die Gemeinde wuchs. Der Heilige Geist kam, 3000 Menschen kamen zum Glauben. Bald waren es 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Und Satan versuchte schon damals, die Gemeinde zu zerstören. Er wollte sie kaputt machen natürlich. Durch Verfolgung, durch Sünde innerhalb der Gemeinde. Wir denken an Hananias und Sapphira, Kapitel 5. Diese Lüge, wo sie den Heiligen Geist belogen und betrübt haben. Und dann erfolgte eine erneute Verfolgung. In Kapitel 5, Vers 17 lesen wir, dass die Apostel ins Gefängnis kamen. Sie ließen sich nicht beirren, sie gehorchten Gott mehr als den Menschen. Sie verstanden, was Gott durch sie tun wollte. Verstehen wir, was Gott durch uns tun möchte? Wir sollten das verstehen. Erinnern wir uns an das Folgende. Jesus Christus sprach viel vom Reich Gottes, von der Herrschaft Gottes, die er eines Tages aufrichten wollte. Die Jünger dachten daran, dass sie gerne mit Jesus regieren wollten, Ansehen haben, regieren, delegieren. Danach trachteten die Jünger. Aber dienen? Nein, danke. Jesus dachte anders, denn wo Gott sein Reich baut, geht das nur auf dem Weg des Dienens. Das Regieren folgt dem Dienen. Das Leiden geht dem Herrschen voraus. Nun erleben dies die Apostel und auch die Jünger. Das mit dem Herrschen mit Jesus wurde unter den Gläubigen immer wieder falsch verstanden. Denk nur an die Mutter von Jakobus und Johannes. Sie war sehr fürsorglich, dachte sie, und meinte es vielleicht gut im Herzen, aber sie hat ein bisschen das Ziel verfehlt. Die Söhne des Zebedäus, sie wollte für ihre beiden Söhne ein gutes Wort bei Jesus einlegen. Ihr Gedanke war im Grunde genommen genial. Jesus sitzt in der Mitte auf dem Thron, Johannes zur Rechten und Jakobus dann meinetwegen zur Linken. Doch dieser Gedanke war genial weltlich. Jesus wollte keine Posten verteilen. Oder Arbeitsplätze wollte er verteilen, Dienstplätze anweisen. Jesus sagt ihr, du weißt nicht, worum du bittest. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Die Frau dachte an den Thron, Jesus dachte an das Kreuz. Die Frau dachte an Macht, die Mutter und Jesus dachte an Dienst. Nun, woran denken wir, wenn wir an die Aufgaben der Apostel damals oder an die Ältesten und Diakone heute in der Gemeinde Jesu denken? Woran denkst du bei dem, was hier in der Gemeinde so geschieht? Jesus sagte, der ist der Größte unter allen, der allen dient. Die Welt sagt, der ist der Größte unter allen, der sich von allen bedienen lässt. Und hier steht das schon Kopf, was die Welt landläufig von Dienst denkt. Die Frau dachte an den Thron, Christus dachte an das Kreuz. Und für Stephanus war die Wahl zum Diener eigentlich der Anfang von seinem Ende. Schon in Kapitel 7 nimmt er Abschied von dieser Welt. Wie ist gewaltig, aber er erlebt schon das Ende seines Lebens, kurz nachdem er Diakon geworden ist. Er bezahlt diesen Dienst mit seinem Leben. Aber es ist nichts schiefgelaufen. Gar nichts. Jesus ist sogar aufgestanden, um diesen Diener zu empfangen. Haben wir das je bemerkt? Jesus stand auf, als der erste Märtyrer, Stephanas, Siegeskrone heißt das, gekommen ist. So empfängt Jesus Diener. Wie wollen wir empfangen werden, wenn es soweit ist? Ich hoffe doch so, dass Jesus denkt, den würde ich gern im Stehen empfangen. Ich sage nicht, dass Jesus jedem aufsteht, wenn ein Heiliger kommt, aber da war es so, das steht im Text. Ich sehe Jesus stehen. Das ist der Hintergrund. Das ist der Eindruck, den wir haben müssen, wenn es um diese Verse jetzt geht. Gemeinde wächst, wenn wir dienen. Der Gedankengang im Text ist folgender. In der wachsenden Gemeinde entstand Murren über organisatorische Fragen, weil die Apostel in ihren Aufgaben überfordert waren und dabei das Wort vernachlässigten. Darum wurden geisterfüllte Diener gewählt und in ihr Amt eingesetzt. Dadurch konnten sich die Apostel dem Wort und Gebet neu widmen, mit neuer Energie, und so verbreitete sich das Wort und weitere Menschen bekehrten sich. Das Wachstum ging anhaltend weiter. Die Wachstumsspirale ging weiter nach oben. Erstens also, Gemeindewachstum kann zu ernsten Problemen führen. Das ist nicht außergewöhnlich. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Also die Zahl der Jünger nahm zu und da entstand ein Murren, weil Witwen, also eine Gruppe bedürftiger, zu Recht bedürftiger Menschen, Frauen, übersehen wurden. Stellen wir einmal zunächst fest, die Jünger mehrten sich. So lesen wir das hier im Vers. Das ist eine erfreuliche Sache, nicht wahr? Wenn aus Heiden Jünger werden, das bringt frischen Wind in die Gemeinde, eben wie auch ein Neugeborenes frischen Wind in die Familie bringt. Man lernt neu das Staunen über Gottes Wunder und das brauchen wir auch. Wir haben hier verschiedene Zahlenangaben. Wir erfahren, dass 5000 Männer zum Glauben gekommen sind. Also eine große Gemeinde mit mehreren tausend Leuten, Gläubigen. Gemeindewachstum sollte normal sein. Jesus will zur Gemeinde Menschen hinzutun. Eine Gemeinde soll missionarisch aktiv sein. Es geht hier um das zahlenmäßige Wachstum, das hier erwähnt wird. Das setzt geistliches Wachstum unter uns voraus. Es war also enorm viel los in dieser Gemeinde hier in Jerusalem. Man hatte auch die Gütergemeinschaft als Lebensform gewählt. Jeder brachte ein, was er hatte. Und Wachstum kann auch sehr schmerzhaft sein. Denke nur daran, als du deine Zähne bekommen hast, als du dein Kinderzimmer vielleicht mit deinem Bruder oder deiner Schwester teilen musstest, um Wachstum. Beten heißt, sich aufs Teilen und Mithelfen einstellen. Die Gemeinde erlebte großes Wachstum, aber das schaffte eben diese Probleme. Ein Murren gegen die Hebräer kam auf. Die Gemeinde in Jerusalem war international. Dort gab es neben vielen anderen Gläubigen auch die hebräischen Juden, welche Aramäisch sprachen. Sie waren in der Mehrzahl. Und es gab die hellenistischen Juden, welche Griechisch sprachen. Und da kam nun dieses Murren auf. Das kennen wir ja. Das Murren richtete sich gegen eine Gruppe, eine bestimmte Gruppe. Gegen die Hebräer und damit auch gegen die Apostel. Das griechische Wort für Murren ist eigentlich heimliches Gerede, Getuschel. Es wird in der Septuaginta, also einer griechischen Übersetzung des Alten Testaments, auch gebraucht, um das Murren des Volkes Israel gegen Mose zu beschreiben. Also dieses Wort wird gebraucht, um etwas Negatives zu sagen. Auszudrücken. Das war nicht nur ein sachliches Hey, hier, das geht nicht gut. Es war schon ein knurrendes, negatives Reden. Der Feind der Gemeinde will die Leiter in Verruf bringen. Sie durch Kritik entmutigen. Können Gerüchte, Getusche, Wachstum verhindern? Nun, die positive Spannung durch das Wachstum verkehrte sich ins Negative. Es gibt eine positive Spannung, die da ist, wenn Wachstum da ist. Dann freut man sich, Mensch, jetzt müssen wir noch Stühle reinholen. Oh, das ist ja, oh, wie grobe kriegen wir jetzt? Ah, komm, wir haben noch ein paar Bänke in der Garage, stellen wir die auch noch hin. Ich kann mich entsinnen, in Stuttgart, wie wir da noch Bierbänke aufstellen mussten eine Zeit lang, weil es so voll wurde in der Gemeinde. Es war gut. Aber es kann natürlich auch kippen, wenn man dann das alles negativ sieht. Die Hellenisten entschieden sich zu meckern, statt konstruktiv zu dienen durch eine geistliche Reaktion auf diese normale Problematik. Und da liegt nun schon Streit in der Luft. Im Text sehen wir das. Die Hellenisten kamen aus Griechenland und lebten jetzt in Jerusalem. Das Verhältnis war aufgrund der Geschichte zwischen Juden und Griechen nicht unproblematisch. Nicht nur ihre Kulturen waren ja verschieden. Der griechische Herrscher Antiochus Epiphanes hatte im Jahr 167 vor Christus den jüdischen Tempel entweiht. Das ist hier sehr wichtig. Vielleicht schlugen hier auch noch zu dem eigentlichen Problem also noch alte Vorurteile durch. Wir wissen das nicht genau, was hier vielleicht mitschwang. Aber klar ist, das Problem wurde zunächst hier nicht sachlich besprochen. Die Emotionen kamen hoch. Das Murren, dieses Wort macht deutlich, ist das ein ungutes Kritisieren, negatives Reden. Kennst du das auch? Da wirst du übersehen oder übergangen, fühlst dich daraufhin verletzt oder gekränkt. Wie schnell sind wir dann dabei, hinter Unterlassungen oder Versäumnissen anderer Geschwister sogar böse Absichten zu vermuten? Ich weiß schon, was die sich dabei denken, sagt man sich. Und du hast dann eine feste Meinung. Die Hellenisten mutten gegen eine Gruppe, obwohl es doch keine böse Absicht gab, gar nicht. Es lag ein strukturelles Problem vor. Ein Wachstumsschritt war nötig, wie ein Wachstumsknoten bei einem Halm, der dann eine neue Wachstumsphase einläuten kann, ermöglichen kann und trägt. Zu viel Arbeit auf zu wenig Schultern, kennen wir das auch? Vielleicht ist es nicht so verzwickt, wie wir oft meinen. Die Klärung des Problems war eigentlich einfach. Es gab keine böse Absichten, auch wenn hier und da das vielleicht unterstellt wurde. Es fehlen Helfer hier im Text, das wird deutlich. Und darum wurden die Witwen der Hellenisten, also der griechisch sprechenden Juden, übersehen bei der Essensausgabe. Zu biblischer Zeit gab es ja keine Rente, keine Sozialversicherung. Die Kinder versorgten die Eltern mit, wenn aber die Kinder der Witwen nun noch in Griechenland lebten, war ihre Versorgung durch die Gemeinde besonders wichtig. Und das kann so gewesen sein hier. War die erste Gemeinde eine perfekte Gemeinde? Nein, natürlich nicht. War sie eine biblische Gemeinde? Ja. Eine biblische Gemeinde ist nicht zwangsläufig eine perfekte Gemeinde ohne Probleme. Manche denken das ja. Letzte Woche, das war nett, meine Frau war in der Gebetsstunde, ich war dienstlich unterwegs, sagte ein Bruder, ja, von den Ältesten, ein Ältester sagte zu Gabi, zu meiner Frau, ja, also wir sind ja keine perfekte Gemeinde. Dann hat meine Frau ironisch gesagt, ja, das wart ihr, bis wir jetzt gekommen sind. Ja. Ja, es gibt keine perfekte Gemeinde. Nun, wer tat diesen Dienst an den Tischen? Die 12 Apostel. Sie waren damit ganz klar überfordert. Sage mir keiner, dass es im Gemeindedienst keine Zeiten der Überforderung gäbe. Es sollte sie nicht geben, denn die Problematik ist ja nicht schön, aber doch gibt's immer wieder mal Zeiten der Überforderung für Verantwortliche, für die, die dienen. Und dann muss natürlich etwas unternommen werden, dann muss man Lösungen finden. Und hier ist ein strukturelles Problem. Hier leiden die Apostel und die Witwen. Die Last der Verantwortung einer Gemeinde ruht auf den Gemeindeleitern, den Ältesten. Gut, hier haben wir von Aposteln gelesen, aber wir können viele Prinzipien hier auch auf die neutestamentliche Gemeinde übertragen. Ein weiterer Punkt. Gemeindeleiter sollen durch Diakone entlastet werden. Verse 2 bis 4, ich lese es noch einmal. Die 12 aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über dieses Geschäft bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Die Apostel nennen ihre Not und rufen zur Wahl der Diakone auf, damit sie ihren Dienst erfüllen können. Und sie nennen das Problem klar, auch hier beim Namen. Das Wort wurde von den Aposteln vernachlässigt. Das meint die Verkündigung, das Beschäftigen mit Gottes Wort und das Weitergeben des Wortes Gottes. Es kam zu kurz. Warum? Weil die Tische bedient wurden von ihnen. Eine Gemeindeversammlung wird einberufen und dort informieren die Apostel über ihre eigene Situation. Sie weisen darauf hin, dass das Wort Gottes, das Brot des Lebens, zu kurz kommt vor lauter Arbeiten an den Tischen. Sie betonten ihre Perspektive. Sind sie selbstsüchtig? Nein. Und in der Tat, Vernachlässigung des Wortes durch Älteste ist bedenklich. Denn wo das Feuer der Predigt erlischt, da wird es auch in den Herzen der Gemeindeglieder recht kalt. Der Glaube kommt allemal aus der Predigt, das ist auch heute noch so. Die Predigt aber aus dem Wort Gottes. Die Apostel hatten bewiesen, dass sie sich das Predigen nicht verbieten lassen. Der Engel gab Befehl in Kapitel 5, Vers 20. Schlagen wir das mal auf, Kapitel 5, Vers 20. Geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Sie werden angefeuert vom Herrn durch den Engel, predigt, lehrt. Und dann heißt es in Vers 21, und als sie es aber gehört hatten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Weiter, in Vers 25, Kapitel 5. Dort heißt es, Es kam aber einer und berichtete ihnen, siehe, die Männer, diese, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Und in Vers 29 in Kapitel 5 lesen wir es noch einmal. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Und das bezieht sich in erster Linie, diese Aussage, auf die Verkündigung, auf die vorrangige Aufgabe, die die Brüder hatten, das Wort zu predigen. Das ist immer ein Kampf, das kennt jeder von uns, sich etwas aus dem Wort zu erarbeiten, wer das schon mal gemacht hat, um es dann weiterzugeben, ob in der Kinder-, Teenie- oder Jugendstunde oder auch im Hauskreis. Ablenkungen gibt es genug oder plötzlich überfällt eine seltsame Müdigkeit, eine Schlaffheit, eine Unkonzentriertheit. Es mag schwer sein für dich, die Handzettel für eine evangelistische Aktion zu verteilen, aber es ist bei weitem schwerer, sich hinzusetzen und mit allem Ernst und Eifer am Wort Gottes zu arbeiten. Denk nur an deine Erfahrung mit der stillen Zeit, wo Satan uns versucht, durch Müdigkeit, durch Unlust das Wasser abzugraben. Dann kannst du ahnen, wie viele Anfechtungen die Apostel erfuhren hier. Wenn man einfach nicht dazu kommt, sich mit dem Wort zu beschäftigen und die Predigt, die Botschaft vorzubereiten für den Sonntag, weil so viel anderes da ist. Und du selbst innerlich denkst, das ist nicht gut, dass ich nicht genügend Zeit habe. Und ich kann euch sagen, es ist immer ein Kampf. Auch für mich war das ein Kampf, in dieser Woche genügend Zeit zur Vorbereitung zu haben. Es sind viele andere Aufgaben da, viele Prioritäten, die wichtig sind. Ich hätte noch mindestens 30 Seelsorgebriefe beantworten können die Woche. Wir haben noch mehr. Ich hätte die ganze Woche nachts, ich hätte 24 Stunden durcharbeiten können. Ich hätte immer noch einen Stapel an Arbeit. Die Arbeit hört nie auf. Aber ich muss das Wort vorbereiten, ich muss mich mit dem Wort beschäftigen. Denn man kann nicht einfach eine Predigt aus dem Ärmel schütteln. Das wird auf Dauer nicht reichen, das wird auf Dauer nicht gut sein. Wir wären auch nicht begeistert, wenn unsere Frauen einfach blind, willkürlich einfach ein paar Fertigsuppen in den Topf rein, Wasser rein und auch noch eine Möhre dazu und das wird schon irgendwie werden. Und, ja, probier's mal, es wird schon. Ist ja nahrhaft, wird schon. Und dir kommt's hoch danach, ne? Weil es nicht richtig gut vorbereitet wurde. Da kommt man ja nicht auf die Idee, das zu tun. Predigtvorbereitung ist Arbeit, schwere Arbeit. Ich habe einen Kurs besucht, in einem Seminar, und dort ging es, es war ein kirchengeschichtlicher Kurs, Gottes Männer im Dienst. Und wir hatten eine Aufgabe, ein Buch zu lesen. In dem Buch wurde beschrieben, wie verschiedene Männer Gottes ihre Predigten vorbereitet haben. Da gab es viele, die gesagt haben, ich brauche für eine Stunde Predigt 60 Stunden Vorbereitung. Also für eine Minute, die ich predige, brauche ich eine Stunde Vorbereitungszeit. Das muss kein Maßstab sein, für jeden, würde ich auch nicht sagen. Aber es gibt viele Gottesmänner, die sich für jede gepredigte Minute, statistisch, ja, eine Stunde Vorbereitungszeit genommen haben. Das waren nicht welche, die die Bibel nicht kannten, sondern meistens tun es die sehr gründlich, die die Bibel sehr gut kennen sagen. Da muss ich nochmal genau nachschauen, wie sich's verhält, wie ich das weiter sagen kann. Und ich weiß, dass manche, die keinen Begriff dafür haben, was es heißt, Wort Gottes zu verkündigen, auch das Verständnis nicht so aufbringen können, was macht er eigentlich die ganze Woche? Was macht unser Pastor oder der Prediger da eigentlich die ganze Woche? Es ist viel Arbeit, am Wort zu dienen. Deshalb, sagt Paulus, sollen die, die am Wort dienen, doppelte Ehre gewürdigt werden. Die Apostel sehen wohl die Not der Witwen, aber sie behalten bei ihrem Auftrag das Ziel im Auge, Wort Gottes und Gebet. Jetzt kommen sie konkret in die Umsetzung. Brüder von gutem Zeugnis und voll Geist und Weisheit werden für diese Aufgabe gesucht. Vers 3. Also nicht jeder x-beliebige Mann ist hier willkommen. Es sollen jetzt nicht irgendwelche Arbeitslücken gestopft werden mit irgendwelchen Platzhaltern, die das auch machen können. Da geht es jetzt um Qualifikationen, qualifizierte Mitarbeiter. Es sollen 7 Männer sein mit klaren Merkmalen, gutes Zeugnis, voll Geist und Weisheit. Bewährte Männer sollen Verantwortung tragen. Schließlich musste mit großen Geldsummen hantiert werden. Es ging ja nicht nur um Brötchen schneiden und Leberkäse oder Fleischkäse da reinlegen. Es ging um mehr als das. Es ging um Summen, um Einkauf und Verwaltung und mehr hing da dran als nur jetzt Tische sauber machen, Decken und so weiter. Der Geist Gottes soll diese Männer geprägt haben. Auch wir haben einmal in unserer Gemeinde in Stuttgart Brüder vor ihrer Einsetzung als Diakone befragt. Und wer damals dabei war, konnte sich davon überzeugen, ob sie die erforderlichen Voraussetzungen für ihre Aufgaben mitbrachten. Viele haben sich an diesem Tag für ihre Einsetzung stark gemacht. Keiner hat sich dann nach dieser Prüfung, die wir da gemacht haben, gegen die Einsetzung ausgesprochen. Aber dann war klar, das sind unsere Diakone. Und ich kann euch sagen, was war das für eine Freude, wenn man Dinge delegieren konnte. Dem Rainer, dem Werner, dem Alex, wie auch immer. Und ich wusste, das hat jetzt Hand und Fuß. Da ist es gut betreut. Wenn es Fragen gibt, werden die sich bei mir melden. Das war einfach gut. Und wir, Brüder in der Leitung, konnten uns wieder mehr um die geistliche Aufgabe des Predigens, des Gebets, der Seelsorge, der Hirtenaufgabe widmen. Solche vom Geist Gottes geprägte Brüder werden über dieses Geschäft hier bestellt. Auch für einen praktischen Dienst in der Gemeinde brauchen wir den Heiligen Geist, weil es nämlich immer darauf ankommt, wie wir etwas tun. Wir alle sind gefragt zu dienen. Wir würden doch auch nicht gerne im Restaurant heute Nachmittag essen und dann kommt eine Bedienung, der Ober oder wer auch immer, und knallt dir so den Teller hin und sagt, ja, du merkst ganz genau, das ist die Art schon, wie er das bringt. Der hat keine Lust zu dienen, der hat keine Lust, die Arbeit zu machen. Er macht's halt. Es gehört ja da auch dazu, dass man das mit einem gewissen Stil macht und so weiter, ja? Und genauso ist es in der Gemeinde auch. Nicht nur, dass etwas gemacht wird, sondern wie es gemacht wird, ist wichtig. Nicht in einer bitteren Haltung oder so, sondern freundlich. Ebenso, wie es Jesus wünscht. Die Apostel wollen im Gebet und im Dienst des Wortes verharren, heißt es in Vers 4. So sagen sie das. Sie bekunden hier ihre Absicht, was ihr Ziel ist. Nicht, bitteschön, dass ihre Aufgabe geistlich oder besser wäre. Predigen und Gebet ist nicht geistlicher als Tische bedienen. Nein, natürlich nicht. Beides ist genauso geistlich. Aber aus ihrer Sicht ist es wichtiger. Was würdest du von einem Piloten halten, der während dem Flug die ganze Zeit die Gäste bedient, weil es an einer Stewardess fehlt? Statt dass er im Cockpit bei schlechtem Wetter den Kurs hält und darauf achtet, dass hier nichts schief geht im Cockpit. Und in der Gemeinde gibt es keinen Automatikpilot, den man dann einschaltet und sagt, ach, das läuft von allein, wir beten einfach, Gott wird es schon richten, und dann knuddelt der Pastor im Keller rum und ist nur Handwerker und macht dies und jenes. Ist gut, wenn er das macht. Und ich habe auch gesehen, Arnold packt auch an, er hat gestern noch gewischt hier, das ist schon okay, aber das kann nicht seine Hauptaufgabe sein. Ja? Kann nicht. Das ist nicht gut. Wie ist die Gemeinde an all dem beteiligt? Geht das alles über ihre Köpfe hinweg hier im Text? Sind sie halt das Fußvolk, das nicht gefragt wird? Nein. Bedenken wir einmal kurz. Was wäre geschehen, wären zu dieser Zeit in der Gemeinde weitere 2000 Menschen zum Glauben gekommen? Das hätte die problematische Situation ja noch verschärft. Es hätte die Apostel vollends überfordert. Das Wachstum hier verlangsamte sich. Und es ist wie bei einem Grashalm, der nicht immer gleich schnell wächst. Da gibt es Zeiten, in welchen so ein Halm Wachstumsknoten bildet. Wir kennen das. Sie stabilisieren dann den Halm. Es dauert, bis der Knoten gebildet ist, und irgendwann geht es dann weiter. Mit zügigem Wachstum, dann kommt wieder ein Knoten. Und hier sind wir sozusagen an einem Wachstumsknoten, diesem Text. Hier muss strukturelles Wachstum, verstärktes Wachstum geschehen, und das geschieht auch. Das macht Gemeinden krisenfester. Strukturen stabilisieren das Wachstum. Und wenn diese Struktur nicht entsteht, wird die Gemeinde nicht weiter wachsen. Punkt, das ist so. Das ist ein geistliches Prinzip. Wenn die Leiterschaft sich nicht verstärken kann, nach unten durch Diener und verbreitert, wird die Gemeinde nicht weiter wachsen. Und wenn sie nicht weiter wächst, können wir nicht sagen, ja, Gott schenkt kein Wachstum. Na, dann muss man sich fragen, wo sind denn die Diener, bitteschön? Wo sind die, die endlich bereit sind, die Ärmel wirklich hochzukrempeln und sich die Hände wirklich schmutzig zu machen? Wachstum in Gemeinden geschieht in Phasen und in unterschiedlichem Tempo. Und das ist von Gott so gewollt. Wie geht's weiter? Drittens, Gemeindeglieder sollen als Diener bereit stehen. Verse 5 bis 6. Und die Rede gefiel der ganzen Menge. Wow, das gefiel allen. Schön. Und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Bevor wir hier den Text näher betrachten, will ich kurz daran erinnern. In 1. Samuel 12, da spricht auch Samuel von einem Prinzip, das er als Führer, als Leiter, als Prophet für sich erkennt. Er sagt in 1. Samuel 12, Vers 23, auch was mich betrifft, fern sei es von mir, dass ich mich an dem Herrn versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten, sondern ich will euch den guten und richtigen Weg lehren. Merken wir beides, Gebet und den guten Weg zu lehren, Verkündigung. Beide Dinge sieht Samuel. Wir können das jetzt bei Mose auch nachweisen. Da können wir jetzt auch nachblättern. Das Wort Gottes muss weiter getragen werden. Wir brauchen permanente, beständige, gute Verkündigung und wir brauchen betende Leiter. Und die Anfechtung ist oft, dass so viele organisatorische Dinge getan werden müssen von Leitern, dass sie dazu nicht kommen. Und sie aufgerieben und ermüdet werden in einer Weise, die nicht gut ist. Hat Gott zu den Gläubigen in Jerusalem durch die Apostel gesprochen hier im Text? Ja, sonst hätten sie es nicht beherzigt. Redet Gott auch heute noch? Auch zu uns, unter uns? Wie erkennen wir, was richtig, wahr und dienlich ist? Nur durch das Prüfen am Wort Gottes. Und so lade ich euch ein. Prüft das für eure Situation in der Gemeinde, was der Text uns hier heute zu sagen hat. Was die Apostel verteidigen, ist ein universelles biblisches Prinzip biblischer Leiterschaft. Gebet und Wort Gottes. Ein Leiter muss zwei Beine haben, um voranzugehen in seiner Leiterschaft. Wort Gottes, Gebet. Wort Gottes, Gebet. So funktioniert Leiterschaft. Das war immer schon so. Wort Gottes, Gebet. Nicht nur predigen, sondern predigen und beten. Beten und predigen. Und so zieht ein Leiter die Gemeinde nach sich. Aber wenn er dazu nicht mehr kommt, wenn er nur noch im Trippelschritt so ein ganz kleines Schrittchen machen kann, im Gebet und in der Verkündigung, dann kommt der Zug des Wachstums nicht richtig in Schwung. Der Teufel versucht, das zu torpedieren. Hat er ja auch hier versucht. Darauf braucht man eine geistlich-biblische, klare Lösung und Antwort, und der Text gibt sie uns. Der Rat wird nämlich angenommen und die sieben werden gewählt und in ihr Amt eingesetzt. Die Gemeinde folgt dem Rat willig und erklärt, dass sie damit einverstanden ist, indem sie die Diakone wählt. Die Gemeinde macht die Not der Hellenisten zu ihrer Not. Hätten ja auch sagen können, nö, das interessiert uns nicht, das geht ja nur die an. Nein, sie verstehen, wir sind ein Leib, wir sind eine Familie, eine geistliche. Und wir müssen das miteinander lösen. Die Glieder haben aktiv daran teil, aus ihren Reihen Diener zu suchen und auszuwählen. Das war kein demokratischer Vorgang im klassischen Sinne. Nicht die Mehrheit entscheidet bei so etwas in der Gemeinde, sondern die Qualifikation haben ja letztlich entschieden. Klar, die Ältesten oder die Apostel haben hier die Kriterien genannt und nach diesen Kriterien wurde praktisch geprüft, welche Leute erfüllen diese. Und dann hatte man diese sieben und das wurde einmütig so vollzogen. Beachten wir also, jeder Mann musste sich grundsätzlich fragen, ob er für den Dienst qualifiziert und bereit wäre. Jeder Mann. Es waren nicht erst gleich die sieben im Gespräch, sondern erstmal schaut euch um nach den Männern mit den Kriterien. Und da wurde sozusagen gescannt im Geiste. Ja, wer kommt da in Frage? Ja, der Fritz, der Eugen, der Emil. Ja, der wäre doch und der. Und dann werden auch einige Brüder sagen, nee, ich glaube, das schaffe ich nicht. Vielleicht hat die eine oder andere Frau gesagt, mach das, du hast endlich einen Posten. Wow, super. Und dann andere sagen, wie der? den sehe ich die letzten Monate gar nicht, so gar nicht da regelmäßig, wie will der einen Dienst tun? Ja, da gab es sicher Gespräche, so eine ganz normale Gemeinde mit normalen Menschen. Ja, also die Qualifikationen, die benannt wurden, führten dazu, dass man sich selbst reflektiert, überlegt, wäre ich so ein Kandidat? Und wenn nicht, warum denn noch nicht? Wie viele Jahre muss man gläubig sein, dass man endlich das Format eines Diakons hat? 30? 40? 50? Oder geht es vielleicht bitteschön auch in 2 oder 3 Jahren? Warum denn nicht? Das ist eine Frage der Hingabe, sonst gar nichts. Beim Diakon, wohlgemerkt. Beim Ältesten ist es anders, der muss eine Lehrbegabung haben. Und ich sage das aus Erfahrung. Wir leiden in Gemeinden daran, dass wir zu wenig willige Diener haben. Man sitzt da wie 5 Pfund Schnitz, man interessiert sich für die Predigt, man findet das nett. Aber wo sind die, die Arme hochkrempeln und die Hände schmutzig machen? Für Jesus, nicht für den Pastor. Darum geht es nicht. Es geht um Jesus, seine Gemeinde. Die Frage ist doch, was will ich hören, wenn ich vor Jesus stehe? Ich werde gerichtet. Ich, für das, was ich lehre, werde ein hartes Gericht empfangen. Deshalb muss ich mich gründlich vorbereiten. Jesus sagt, oder die Schrift, dass wir Lehrer ein umso härteres Gericht empfangen. Ist nicht egal, was wir verkündigen. Aber es ist auch nicht egal, wie wir leben. Und es geht hier nicht, boah, wir müssen. Das ist die Frage, ist es nicht schön, dass wir dem König aller Könige einen Dienst tun dürfen, indem wir uns einreihen an den Platz, den er eigentlich für uns vorgesehen hat. Das ist doch wunderbar. Und da gibt es doch keine Zeit zu verschwenden. Interessant ist, dass ja hier die, aus denen die Kritik kam, auch die Männer stellten, die dann das Problem lösten. Das ist immer die willkommenste Kritik, so habe ich in der Gemeinde das immer gerne gehabt, wenn Leute Kritik üben. Und wenn ich dann die Frage stelle, wärst du bereit mitzuhelfen, dass wir es lösen? Und dann die Reaktion kommt, ja gerne, ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie ich helfen könnte. Es gibt auch solche Kritiker, die kommen und sagen, ja, das müssen wir jetzt unbedingt besser machen, sagen, ja, hast du Vorschläge? Sag ich, das ist eure Aufgabe. Dann müsst ihr euch drum kümmern. Sag ich, ja, hast du mal Gedanken gemacht, ob vielleicht du jemanden mit ins Boot nehmen könntest, dass man das... Nö, das sehe ich jetzt gar nicht ein. Das ist die falsche Haltung, Kritik zu üben. So dieses Distanzierte, das ist dein Ding, das geht mich ja eigentlich gar nichts an, ja, dann kann ich ja auch den Mund halten. Dann frage ich mich, ja, was machst du dann hier überhaupt, wenn es dich nichts angeht? Verstehen wir? Also wir können ja ein Experiment machen. Ich hole einen Hammer, du legst deine Hand hier hin und ich hau dir auf den Daumen drauf, im Hammer. Was passiert mit deinem Körper? Ich garantiere, du wirst so machen. Sag deine rechte Hand, geht mir doch nichts an, was ist der blöde Daumen so doof und lässt sich da bekloppen, ne? Die rechte Hand wird unweigerlich an den Daumen gehen. Wenn in der Gemeinde eine Not ist und Geschwister reagieren auf diese Not nicht, muss man sich fragen, hallo, gehören die wirklich zum Leib Jesu? Denn wenn ein Glied leidet, sagt Paulus, leiden alle mit. Wenn eine Not in der Gemeinde ist, wenn eine Apostelschaft, eine Ältestenschaft leidet, dann muss einer, der wirklich zum Leib gehört, doch wenn er gesund im Herrn ist, sagen, wie kann ich helfen? Darf ich bitte helfen? Ich weiß nicht wie, aber kann ich helfen? Verstehen wir das? Wir müssen das Bild des Leibes vor Augen haben, den Körper, und nicht sagen, ach, das geht mich nichts an. Da werden wir noch überrascht sein, wie sehr uns das angehen muss und sollte. Denn Gemeinde ist ja nicht ein beliebiger Verein, den irgendwelche Menschen sich ausgedacht haben. Das wurde heute Morgen schon gesagt, dass Jesus seine Gemeinde so erfunden und gewollt hat. Gemeindewachstum kann beständig weitergehen, Vers 7, unser letzter Vers. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Hey, das ist ein triumphaler Abschluss von diesen 7 Versen. Das Wort und die Jüngerzahl wuchs, sehen wir hier. Mit Gemeindewachstum beginnt dieser Abschnitt in Vers 1. Und hier geht es weiter mit Gemeindewachstum. Die Zeitform hier im Griechischen beschreibt ein anhaltendes, fortdauerndes Wachstum. Es geht also wie bei einer Spirale jetzt weiter nach oben. Das Wort Gottes breitet sich weiter aus. Darf ich fragen, warum wuchs das Wort? Es kann nur wachsen, was ausgestreut wird an Samen, nicht wahr? Das Wort Gottes konnte wachsen, weil die Apostel weiterhin und mehr als vorher Zeit und Kraft zum Austeilen des Wortes hatten. Zur Vorbereitung oder zur Verkündigung, zu Gesprächen, seelsorgerlicher Art, wie auch immer. Sie gaben es, das Wort, in der Gemeinde weiter. Die Gemeinde gab es in Jerusalem weiter. Natürlich in Wort und auch in Tat. Das wünsche ich mir für uns, für unsere Gemeinden hier in Deutschland, dass das Wort sich unter uns und in unserer Umgebung ausbreitet. In der Schrift heißt es, das Wort soll laufen und verherrlicht werden. Wir müssen dem Wort Gottes sozusagen Beine machen. Natürlich hat es eine Eigenschaft, sich selbsttätig auszubreiten, aber wir sollen sie ausstreuen. Und in der Gemeinde ist das die Aufgabe der Ältesten, des Pastors, der Gemeindeleitung. Und dazu können wir ganz praktisch durch unsere eigenen Hände beitragen. Das Wort wuchs. Das Wort auxano beschreibt eher ein qualitatives Wachstum im Griechischen. Es kann auch mit der Bedeutung verstanden werden, jemand oder etwas wird bedeutsamer, es wird wichtiger, es bekommt neues Gewicht, es wird sozusagen zur Chefsache, wenn wir so wollen. Etwas, das sich stetig ausbreitet. Johannes der Täufer sagt in Bezug zu Jesus, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ist das gleiche griechische Wort. Das heißt, der Einfluss des Wortes Gottes soll immer größer, immer dominanter werden. Im Kolosserbrief heißt es, lasset das Wort Christi reichlich in euch oder auch unter euch wohnen. Wenn Jesus und sein Wort unter uns wächst, dann werden unsere Sorgen kleiner. Und die Freude am Wort und an Gottes Gaben wird groß und größer. Das ist die Auswirkung des Dienstes der Apostel. Sie beten und lehren wieder intensiver. Das führt zur Ausbreitung des Wortes. Welche Folgen hatte das? Welche hat oder hätte es und hat es unter euch? Die Zahl der Jünger nahm zu und Priester bekehrten sich, steht hier. Es gab sogar einen gewissen Durchbruch. Beachten wir das. Denn zum ersten Mal kannst du hier lesen, dass sich eine große Menge der Priester bekehrten. Ihr betet für die Bekehrung von Menschen. Das ist schön, das ist gut. Ihr seid aktiv und bleibt da dran. Ich möchte euch Mut machen und das Wort weiter auszubreiten. Kommt zusammen, alle zusammen und hört auf das Wort. Ja? Und nehmt es auf. Lasst dem Wort Raum, weil damit Jesus Raum gewinnt. Wir können Jesus ja nicht von seinem Wort trennen. Das funktioniert nicht. Wir haben nur so viel Jesus, wie wir von der Bibel uns bewahren. Schneiden wir was von der Bibel ab, sägen wir auch von dem Bild Jesu etwas ab. Das ist klar. Wir haben nur den Jesus der Schrift, der uns offenbart ist. Wenn wir wirklich Menschen nach außen erreichen wollen, dann sind evangelistische Aktionen der falsche Kurs, gut zu hören, solange die organisatorische Struktur der Gemeinde nicht stimmt und die Verkündigung leidet. So wichtig evangelistische Aktionen sind. Aber die Tragfähigkeit der Gemeinde, die Verantwortung der Fürsorge muss durch klare, gute Strukturen, durch Personal abgedeckt sein. Durch bereite Diener, ist klar. Ich kann ja kein Festessen anberaumen in meinem Haus zu Hause und 30 Leute einladen. Wenn wir niemanden haben, der uns da hilft, dann geht das gründlich daneben. Das funktioniert ja nicht. Wir haben öfter zu Hause ein Buffet gemacht und Gäste eingeladen, große Feste gefeiert zum Geburtstag, da waren dann 30 Leute da. Aber da muss man einfach überlegen, ja, wer macht das alles, wer tut das Geschirr abspülen, wer deckt den Tisch und dann haben wir das auf unsere Kinder und miteinander verteilt und dann ging das auch immer. Aber ich kann nicht einfach sagen, ich lade ein und dann, ach du Schreck. Ja? Und das muss man berücksichtigen. Das ist eine organisatorische Sache, die auch im Geistlichen übertragbar ist. Ist es dir aufgefallen? Ein Kreislauf wird in diesen Versen deutlich. Vers 1 beginnt mit Wachstum in der Gemeinde, Vers 7 endet mit Wachstum in der Gemeinde. Das ist keine Wachstumskurve, eher eine Wachstumsspirale, weil eine Kurve in der Regel immer wieder runtergeht. In einer Gemeinde muss es nicht abwärts gehen. In einer Gemeinde soll es immer aufwärts gehen. Es kann sein, dass die Gemeinde so groß wird, dass man eine Gruppe wieder woanders hinschickt und die fängt auch wieder an. Aber es kann biblisches Wachstum immer nach oben weitergehen. Es kann sich immer ausbreiten. Es gibt viele Gemeinden, die das genauso erleben. Weil investiert wird in Leiterschaft und die Nachfolge und in Diakone und in die Unterstützung, solche, die auch Verantwortung tragen. Hier in Vers 7 lesen wir von der Zahl der Jünger, die sich mehrte. Sie mehrte sich sehr, heißt es. Und das ist interessant, hier haben wir wieder ein anderes griechisches Wort. Also erst heißt es, Vers 7, achten wir genau darauf, und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Das ist ein zahlenmäßiges Wachstum. In Vers 1 beschreibt es ein quantitatives Wachstum, ein Mengenwachstum. Hier ist ja auch von einer Zahl die Rede. Das Wörtchen sehr meint extrem heftig und meint überwältigendes Wachstum. Das heißt, das qualitative Wachstum geht dem quantitativen Wachstum immer voraus. Verstehen wir das? Es gibt ja so viele, die philosophieren, wie kann eine Gemeinde wachsen? Wie stoßen wir Gemeindewachstum an? Gibt Gemeindewachstumsbewegungen, Kongresse? Ich vermisse hier und da die klare Erkenntnis, dass es nur über das vermehrte Beschäftigen und Verkündigen des Wortes Gottes zu einem also quantitativen, zahlenmäßigen Wachstum kommt. Gesundem. Wir können natürlich auch anderweitig Zahlen stimulieren, ja, da machen wir irgendwas Tolles, wir machen hier einen Party-Gottesdienst mit irgendwelchen tollen Events und dann kommen die Leute auch. Die Frage ist nur, wollen wir das so? Ja? Geht es darum oder was geht es denn? Es geht um Gottes Wort. Eine Anfechtung, die von innen auf die Gemeinde zukam, wurde durch die Leitung des Heiligen Geistes und die Mitarbeit der dienenden Gemeindeglieder so gelöst, dass das Wachstum ungehindert fortschreiten konnte. Das soll auch hier unter euch ja möglich sein und ist es möglich. Egal, wo ihr im Wachstum als Gemeinde steht, es soll ja weitergehen in der quantitativen und in der qualitativen Ebene. Und die Qualität geht immer vor der Quantität. Verstehen wir? Die Klasse ist wichtiger. Die Zahlen dürfen wir Gott überlassen. Nicht jede Gemeinde muss eine große Gemeinde sein. Aber jede Gemeinde soll eine wachsende Gemeinde sein. In der Qualität, Christusähnlich, die geistlichen Gaben entfaltend, die Qualifikationen erkennbar machend. Und dazu brauchen wir dienende Helfer, natürlich auch wachsame Hirten und auch Leitung, die bereit ist, Dinge zu delegieren. Es gibt natürlich auch Leiter, die lassen gar nichts zu, die wollen gar nichts delegieren. Da merkt man, dass dem gefällt die Ein-Mann-Show. Ne? Darum geht es nicht. Sondern es müssen andere, die aber eben auch den Qualifikationen entsprechen, herangeführt werden zum Dienst. Und dann verbreitert sich das Wachstum, dann wird es stabil. Ich bin so froh, dass in unserer Gemeinde wir drei Älteste haben. Drei Älteste, die alle die gleiche Bibelschule besucht haben und wo man merkt, die sind ein Herz und eine Seele. Und jetzt beten sie schon lange für Diakone. Das ist ein langer Prozess für sie. Aber wir haben gerade am Mittwoch wieder dafür gebetet. Und sie suchen Männer voll Geistes. Männer, die Qualifikation haben, nicht irgendjemand, der da mal ein bisschen im Haus arbeiten kann oder so. Da kann man auch einen Handwerker von außerhalb holen, wenn man das will. Es geht um die Art, wie gearbeitet wird. Nicht mit Murren und, muss ich das auch noch machen, sondern eine feine geistliche Haltung hat und dient und sagt, das ist, du kannst predigen und ich kann das Praktische machen. Ich habe vor Monaten habe ich einem Bruder, der auf der Hirtenkonferenz in Wittenberg die Elektrik, die ganze Technik gemacht hat, habe ich gesagt, ich bin so dankbar, dass ihr das so gut managt hier. Ich bin so dankbar für euren Dienst. Sagte, ja, wir sind dafür zuständig, aber wichtiger ist das, was ihr hier macht. Und sage ich, nein, eure Arbeit ist mindestens so wichtig wie die, die wir hier machen. Also ich habe ein Seminar gehalten. Wir sind alle nur Diener. Aber das ist auch wichtig, was ihr tut, dass es da läuft und funktioniert. Und es ist schön, wenn man solche Brüder hat, die eine geistliche, feine Einstellung haben, Jesus einfach die Ehre geben wollen. Die Zeit eilt, ich möchte zum Schluss kommen. Der Teufel versucht, den Dienst der Männer am Wort lahmzulegen, damit es zum geistlichen Stillstand kommt und auch keine Bekehrungen mehr geschehen. Wo Gemeinde wächst, da werden Diener gesucht und wo diese sich bereit erklären, aus dem bequemen Sofa aufzustehen, kann das Wachstum weitergehen. Ihr Männer, lasst euch aufrufen, anzupacken. Ich kenne euch nicht gut genug und das auch gut so heute Morgen. Scheut euch nicht, seid mutig. Gott will euch und jeden von euch mit euren Gaben gebrauchen. Und natürlich auch ihr Schwestern, ihr Frauen seid genauso natürlich eingeladen zum Dienen. Nur ihr wisst, hier geht es um diese Textpassage mit den Dienern. Wir brauchen jeden in der Gemeinde als Diener, als Dienerin, ganz klar. Aber es ist ja doch oft so, dass die Männer meist extra einen Schubser brauchen, weil wir gestern auch gehört, doch eher ein bisschen passiver sind und mal abwarten. Alle in eurer Gemeinde sind verpflichtet, mit den Gaben und Fähigkeiten von ganzem Herzen zu dienen, die Gott euch gegeben hat. Sie entdecken, sie entfalten, ist die Einladung heute am Schluss. Die zum Glauben gekommenen Diener wurden dem Glauben gehorsam. Wir sind Diener, Knechte Jesu, und er möchte doch uns gebrauchen. Wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann ist das keine Einladung gewesen heute, einfach trotzdem mitzuarbeiten. Ja, das funktioniert nicht. Eine Raupe kann nicht fliegen. Du musst die Metamorphose, die Wiedergeburt durchleben. Weil im Reich Gottes geht es darum, dass wir sozusagen fliegen als Schmetterlinge. Wer als Raupe in der Gemeinde glücklich werden will, wird nie glücklich. Das funktioniert nicht. Du musst wiedergeboren werden. Als Mitarbeiter kann man nur dann arbeiten, wenn man sich bekehrt hat, wenn man ein neues Leben, ein neues Herz hat. Und wir sollten uns hüten davor, Leute, die nicht wiedergeboren sind, in die Gemeinde als Mitarbeiter zu integrieren, denn das macht sie nicht glücklich, das macht den Herrn nicht glücklich und das wird auch zu Schwierigkeiten führen. Das heißt nicht, dass wir diese Menschen nicht lieben, dass sie nicht hier und da mal anpacken dürfen, das meinen wir nicht, glaube ich. Aber ich erlebe in manchen Gemeinden, da sind manche Menschen in Position gekommen und plötzlich stellt man fest, der ist gar nicht gläubig. Ich habe in einer Gemeinde das miterlebt, da war einer Musikteamleiter und irgendwann hatte ich ein Gespräch mit ihm und seiner Frau, weil es Ehekrise gab und er sagte, ich bin nicht bekehrt. Da denke ich, wie ist das möglich, dass er einen Musikdienst leitet als Unbekehrter, verstehen wir. Das funktioniert natürlich nicht. Aber das führt dann auch zu Stagnation in manchen Gemeinden, zu Frustration, weil natürlich dann Leute Meinungen haben, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Also Mitarbeiter sind solche, Diener sollen solche sein, voll Heiligen Geistes. Den Geist Gottes muss man haben. Und wir haben nicht dann den Geist der Furchtsamkeit empfangen, sondern der Kraft und der Liebe, der Besonnenheit. Und in dieser Kraft wollen wir dienen. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, danke für dein Wort und ich bitte, dass du meine lieben Geschwister hier segnest und du das Deine mit diesem Wort tust in den Herzen von uns allen. Wir wollen Diener sein und treu in deinem Werk, deiner Gemeinde weiter dienen zu deiner Ehre, denn alles, was ihr tut, das tut von Herzen aus dem Herrn und nicht den Menschen. Und wir wollen doch gerne uns einbringen und von dir auch führen und gebrauchen lassen. Segne das Wachstum dieser Gemeinde auch weiterhin. Wir danken dir dafür, dass du alle Mittel bereitstellst, alle Kraft gibst, alle Weisheit. Amen. Amen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.